Fleischer und Glashaus heute mit dem zweiten Teil unseres spektakulären Jahresrückblickes 2024. Martin hat auch ein ganz originelles Quizformat mit in petto. Und wir sprechen auch nochmal kurz und knackig über die politische Lage in Deutschland. All das in der heutigen Folge. Bleibt dran.
Dein Vater hat dein letztes Gramm gezogen. Deine Frau hat dich mit einem anderen Mann betrogen. Dein Onkel wählt mittlerweile alternativ. Und twittert über Umsturz und Gewaltfantasie. Und beim Kippenholen hast du dir das Kreuzband gerissen. In diesem Jahr läuft für dich einfach alles beschissen. Du schlitterst von einer Krise in die nächste, wenn es da nicht ein Hoffnungsschimmer gäbe. Fleischer und Glashaus haben Weihnachten gerettet. Alle hören diesen Podcast bei der feierlichen Messe. Fleischer und Glashaus, ja, wir sind euer Weihnachtsmann und wir geben allen Hatern ein Punch.
Es ist die Adventszeit, die Kerzen brennen am Adventskranz. Die ganze Familie sitzt zusammen und sehnt sich dem heiligen Abend entgegen, um dann gemeinsam am Kamin zu sitzen und nochmal die Fleischer- und Glashaus-Folge vom 22.12. nachzuhören. Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zur heutigen Episode. Es ist weihnachtlich, es ist muggelig, wir machen es uns wieder gemütlich und wir nehmen euch mit auf eine Reise der Besonnenheit, der Christen, des Christentums auch. Und was kommt noch so auf unserer Reise vor?
Andere Religionen.
Ich bin erst katholisch, du bist da ja eher so ein bisschen weltoffener.
Ja, ich bin auch sowohl erzkatholisch als auch weltoffen.
Sehr gut. Toll. Ja, ich habe das gerade schon mal angeteasert, weil Martin meinte hier, ich muss wieder das Heizungsrohr anfassen. Ich bin elektrisch geladen. Und dann dachte ich, wäre lustig, mal so einen Trailer zu machen. Wir haben ja schon eh häufiger mal überlegt, bei TikTok auch mehr Content zu machen, der Bezug hat zu unserem Podcast.
Ist es mit dem elektrisch geladen selbsterklärend? Hatten wir letztes Mal schon, ne?
Hatten wir mal,
Manchmal,
die Leute hören ja eh jede Woche.
ja, wenn man so eine elektrische Ladung hat, dann kann man und dann das Mikrofon anfasst, dann summt es so. Und das Problem hat Florian immer. Ich glaube, es liegt an deinem ganzen Nylon-Klamotten, die du immer an
Ja,
hast.
ich recorde immer in Strapse.
Ja,
Damit
das.
ihr da, weil ihr hört es ja nur auf der Audiospur, aber Martin sitzt hier in Hoodie und Jeans, Kapuze auf, Mütze auf. Und ich bin wirklich in hautenger Strapse mit Gänsehaut, weil ich mir ja doch zur kalten Jahreszeit dann auch ein bisschen ein abfriere. Aber so mache ich es halt immer gerne. So wie Schniesen damals, als wir beim Hip-Hop Open waren, hat er doch auch gesagt, er recordet nun noch nackt.
Hat er das gesagt? Und er hat vor allem blank gezogen,
Er hat
ja.
dann blank gezogen, aber er hat gesagt, auch beim neuen Album jetzt verstärkt nackt.
Geil.
Und so werde ich das dann bei der nächsten Staffel, Staffel 4, werde ich auch nur noch nackt recorden.
Fleisch und Glas aus Staffel 4.
Kommt bald.
Ab Folge 150, ne?
Ja, wird noch ein paar Monate dauern.
Was
Naja, ich
ist
wollte
deine
die
Trailer-Idee?
Trailer-Idee, wir machen so, wir hatten ja schon mal so diese Zusammenschnitte dann mit dem Jingle unterlegt und wir machen auch so diese Zusammenschnitte und dann so Einblendung. Spannende Gespräche. Hast du diesen, bei Seven vs. Wild gab es doch diesen richtig schlechten Trailer zu diesem Steven Gätjen Seven vs. Wild Podcast, lief immer als Werbung vor den Folgen auf FreeWee.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Packende Gespräche, spannende Diskussionen,
War das
interessante Insights. Also,
absichtlich Trash gemacht? Oder
nee, es war
wie
so
sagst du jetzt hier
auf Ernst,
auf Ja,
aber richtig schlecht, aber so
diese
richtig.
Kritik daran, das kann ich überhaupt nicht durchgehen lassen hier, ne? Das ist ein reiner Interessenskonflikt bei
Ah,
mir.
okay, stimmt, du steckst da mit drin, ne? Steckst
Nee,
beim
nee.
Steven Gätjen Podcast.
Ich
An
steck da
sich bin
nicht
ich ja
mit
für die
drin.
Produktion, ich bin großer Fan, ich habe mich hier als großer Befürworter des Ganzen.
Ich persönlich steck da nicht mit drin.
Aber dieser Trailer zum Steven Gätjen Podcast war schon ein bisschen fragwürdig. Und dann dachte ich, sowas machen wir auch. Weißt du, so diese Szenen und dann, weißt du, dieser Text, der dann so reinzoomt bei so Trailern. Spannende Gespräche. Jeden Mittwoch. 250 Folgen. Jeweils 8 Stunden lang. Hörst du so? Fleischer und Glashaus. Boom. Und dann so Bombe geht hoch oder irgendwie so ein Shit. Und dann würde ich, man denkt, das Trailer ist vorbei und dann so ein kurzes Snippet. kurzen Ausschnitt, so random, zusammenhanglos. Ja. Und da hätte ich nämlich den genommen, du meinst, ja, dann fass doch einfach in die Steckdose. Nein, ich fass doch nicht in die Steckdose, du willst doch nicht, dass ich sterbe. Ja, okay, dann, so, weißt du, so 5 Sekunden Diskussion am Ende und dann raus.
Ja, ich weiß nicht, ob das, ich habe auch schon mal öfter gedanklich gesucht nach so Ausschnitten, nach Sätzen von uns, die so One-Liner-mäßig funktionieren.
Ja.
Die so ein Satz, bam, der knallt rein und dann so ein Zusammenschnitt. Jetzt zum Beispiel habe ich einen.
Meinst du nicht, wenn du sagst, ja, Digga, fass doch mal in die Steckdose? Ich sag, ich fass doch nicht in die Steckdose.
Ja, kann man ausprobieren. Das
ist sehr random irgendwie.
Vielleicht.
Aber ja, es fasst schon gut zusammen, was wir hier in dem Podcast so besprechen.
Ich habe heute so einen Clip gesehen von Markus Söder, eigentlich genauso einen, wie du beschreibst, wo er sagt: Moin, moin, Hallöchen, sowas hört man nicht von mir. Von mir hier in Bayern, wir sagen Servus und Grüß Gott. Und dann kommt so Bar, so Musik.
Ja.
So ein Jizzes Techno Remix. Also ganz, ganz random, aber es war heute. Das hat mich eigentlich dann endgültig von Markus Söder und der CSU überzeugt, sag ich dir ganz ehrlich. Mhm. Das war so ein starker Clip.
Moin, moin, Hallöchen. So sagt man bei Grün, so sagt man bei Rot, so sagt man bei Gelb. Das ist nichts für uns. Wir sagen Servus und Grüß Gott in Bayern, liebe Freunde. Hang up in Bars, check your
Fleisch, lass auf den Kies. Und solche Punchlines, die haben wir halt nicht, wie Markus Söder.
Haben wir schon, nur zu viele, man weiß nicht, welche man auswählen soll.
Die Qual der Wahl ist da das Problem, ne?
Wir melden uns zurück heute mit dem großen Jahresrückblick. Wir haben ja den ersten Teil letzte Woche schon gemacht. Heute werden wir dran anknüpfen, aber vielleicht lassen wir euch noch ein bisschen zappeln und machen vorab mal ein, zwei andere Themen. Was hältst du davon?
Ja, gerne. Wir können ein bisschen in die aktuelle politische Lage in Deutschland, würde ich kurz mal eindippen.
Können wir machen, dann lass uns damit reinstarten.
Hast du gesehen, also es war ja die große Vertrauensfrage letzte Woche.
Ja.
Und da ist mir mehrere Sachen aufgefallen. Eine Sache, das fand ich super albern, wenn man die, hast du das gesehen, diese, wo die alle dann vor der Vertrauensfrage dann nochmal ihre, man kann sagen, Wahlkampfreden im Bundestag gehalten haben?
Ja, ausschnittsweise.
Ausschnittsweise. Und dieses dauernde Reingerufe, das fand ich so lächerlich. Friedrich Merz geht dann ans Mike und er sagt: Herr Bundeskanzler, Sie reden die ganze Zeit über Respekt. Ein Reinruf, Sie wissen nicht, was das ist. Was ist das für ein Klamauk, Digga? Anstatt die Leute da einfach mal ausreden zu lassen. Ich muss sagen, in Deutschland ist es wahrscheinlich noch im Vergleich zu anderen Ländern eher wenig.
Das meine ich nämlich, weil ich finde, wenn man sich zum Beispiel das beim Briten anschaut,
ja, in Großbritannien,
dem steht das natürlich prima zu Gesicht, diese riesigen Streittiraden, die da fast in Gewaltexzesse, und dieses Parlament in Großbritannien, London, was so klein und kompakt ist, die Leute sitzen sich gegenseitig auf den Schoß und dann stehen sie auf und alles eskaliert komplett, und da hat doch Banksy auch dieses legendäre
Devolved Parliament.
Genau, das hat legendäres Bild von Banksy und was das gut beschreibt. Und ich muss sagen, den Briten steht es gut zu Gesicht, vor allen Dingen mit diesem Kontrast zu diesem sonst so Adel und Königshaus. Und
haben die nicht auch so Perücken an da währenddessen, so weiße Perücken und
womöglich,
so Mäntel?
Womöglich, im Mozart-Outfit um Hermelin-Pelz schlagen sie da auf und dann eskaliert es komplett. Das finde ich da wiederum ganz sympathisch und gut. Aber in Deutschland sollte das doch eher gesittet vonstatten gehen.
Ja, was in eine ähnliche Richtung geht, finde ich, ist Publikum in Talkshows, meine ich so. Zum Beispiel bei dieser neue Show Karin Mioska, die jetzt ja auch alle wichtigen Interviews macht seit neuestem, oder Maischberger.
Schöne Grüße an Karin Mioska.
Schöne Grüße. Dass die da immer Publikum haben und dieser Szenenapplaus dann bei einigen Sätzen.
Ich hätte in meiner Talkshow, wenn ich die Talkshow mache, ich habe immer eine.
Ja.
Immer einen Gast. Und ein Zuschauer. So, das ist das Konzept. Ist dann natürlich als Zuschauer schon sehr im Fokus des ganzen Spektakels, aber man weiß ja, worauf man sich einlässt.
Und ist es dann Zuschauer oder Zuschauerin?
Ja, genau.
Ja. Und die Person, die wird die dann auch irgendwie vorgestellt?
Ja, muss nicht. Das ist formlos. Also vielleicht wird die mal eingebunden bei bestimmten Formaten oder sowas. Es kann ja auch mal jemand sein, der ein bisschen aufdringlich ist. Wie heißt denn noch der Typ von Togo, der letztens bei Hey Aaron im Interview war? Weißt du, der dann erzählt hat, wie er bei Togo rausgeschmissen wurde und der hatte früher auch mal so ein aufdringliches Interview bei Stefan Raab in der Viva-Kantine gedreht. Der Typ ist zum Beispiel, der würde ja dann nicht still sitzen, sondern der würde da ja die ganze Zeit versuchen, sich da so aufdringlich reinzusneaken. Hat man mal solche, hat man mal vielleicht auch jemanden, der schüchterner daherkommt. Also das kann von bis gehen.
Ja, ist dann, wenn er so aufdringlich ist, dann ist es auch nicht mehr so, dass Publikums, klassische Publikum, ne?
Muss man dann halt frühzeitig von den Securities abführen lassen.
Man hat mehr Security, also so 5 Securities und eine Person im Publikum.
Ja, und auch die, wichtig, dass die Securities wirklich sehr, sehr sensibel reagieren auf jegliche Form von Störgeräuschen und dann auch direkt abführen.
Ja. Ja, ich finde halt dieses Problem bei so Talkshows, dass da Publikum ist, das gibt dann so ein falsches Bild von, es gibt False Balancing, es ist eigentlich klassisches False Balancing. Das wird ja in
Balancing.
False Best Baseball. Balancing, nein, False Balancing. Das, weil man sagt ja, davon ist ja die Definition, wenn du mehrere Gäste hast in der Talkshow und jeder vertritt eine Meinung. Aber wenn es um wissenschaftliche Themen geht und dann eine Person da sitzt, die eine Meinung vertritt, die aber in der gesamtwissenschaftlich vollkommen irrelevant ist, eigentlich wie damals zu Corona war das ja ein großes Thema, dass da zwei Leute sagen, die der Meinung sind, es gibt Corona und eine Person sagt, es gibt kein Corona und es sind alles irgendwie Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen und dann macht es so den Eindruck, als wäre das so die Repräsentation der Wissenschaft, die da sitzt.
Ja.
Und ich meine, da gibt es auch nicht.
Du meinst, dann sitzen da zum Beispiel AfD-Leute und die bringen dann ihre eigenen Dudes mit, die sie ins Publikum setzen und die dann klatschen und applaudieren.
Ja, ich glaube sogar in den meisten Fällen, das ist sogar etwas, was sozusagen eigentlich eher die meisten Leute klatschen dabei Sachen, wo ich vielleicht auch klatschen würde. Aber ich will diese Art der Meinungsäußerung da gar nicht haben.
Nee, abschaffen, komplett abschaffen.
Also ich finde das...
Den Scheiß.
Ja.
Oder man, was eine Option wäre, man macht mit Publikum, aber man schnallt den über die Hände so extrem schallisolierende Handschuhe, sodass kein Klatschen zu vernehmen ist.
Ja, oder Vuvuzelas, mit denen sie die ganze Zeit machen, wie in Südafrika Vuvuzelas, damals.
Das ist die Lösung, Mann. Vuvuzelas an Talkshow-Publikum austeilen.
Ja. Und eine letzte Sache zu der aktuellen Politiksituation in Deutschland habe ich noch. Es sind sehr viele Stilfragen, die ich hier stelle. Denn hier geht es um eine Aussage von Olaf Scholz, unserem noch Bundeskanzler, der in einem ZDF-Interview Friedrich Merz beleidigt hat, könnte man sagen.
Als Fritze.
Also. Er hat gesagt, Fritze Merz redet gerne Thünkram.
Ja.
Auf Plattdeutsch und Unsinn. Mhm. Und das ist
dumm Tüch, hat meine Oma immer gesagt.
Ja.
So ein ähnliches Wort.
Es ist auch ein bisschen, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie feststeht, was man da sagt. Also, dass Thünkram jetzt ein Wort ist, wo man sagt, das steht im Wörterbuch. Ich glaube, das ist einfach so ein Wort. Das hat er sich mehr oder weniger ausgedacht, aber alle wissen, wo es herkommt. Also, alle wissen, was gemeint ist.
Ja.
Aus dem hamburgischen Dialekt heraus. Dialekt oder Akzent?
Ich Akzent immer. Und Dialekt. Nein, Dialekt.
Stimmt, Dialekt. Der Akzent ist, wenn da noch eine andere Muttersprache mitschwingt in der Sprache. Genau, das hat er gesagt. Er ist ein bisschen da auf unseren Stufen, auf unseren Fußspuren unterwegs. Ne? Fleisch und Glas aus Style ist ja auch immer... Olli Scholz.
Kleine, der Friedrich Merz ist ja eigentlich der kleine Friedorik für mich.
Ja, gerne. Stimmt.
Krischi Lindner, Krissel, für dich eher Krissel Lindner meistens. Da gibt es auch ein bisschen Variationen bei uns, ne?
Ja, deswegen eigentlich, groß kritisieren können wir es eigentlich nicht, weil wir es selber immer machen. Allerdings sind wir auch nicht Bundeskanzler, ne?
Leider. Ja, ich finde das okay. Fritze Merz. Rede Thünkram, wie hieß, hat er gesagt?
Ja, also Thünkram, glaube ich.
Thünkram, finde ich okay. Finde ich, ich muss sagen, Olaf Scholz punktet zuletzt bei mir persönlich. Er taut ein bisschen auf, versucht auch seine Emotionen offen kundzutun. Und
ja, aber ist das. Ja.
Ja, sonst wurde er immer Scholzomat genannt, ne, weil das wie so eine Maschine daherkommt. Jetzt habe ich das Gefühl, es menschelt fast ein bisschen ab und zu. Und es gibt Sachen, die den emotional beschäftigen, offensichtlich, was man ja auch lange Zeit bei ihm nicht hat vernehmen können.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich bin bei dir in dem Punkt, dass ich habe auch einige Interviews dann von ihm angehört bei Lage der Nation und bei Mioska war er auch und bei diesem anderen hier Kaffee und Filterkaffee und Apokalypse.
Ah, da war er auch,
krass. Da war er auch. Und ich muss sagen, ich finde alle Journalisten gehen auch ein bisschen, gehen jetzt nicht so mega hart mit ihm ins Gericht, finde ich. Also,
ja,
ist auch der Sache geschuldet, aber also natürlich, man kann es überhaupt nicht vergleichen mit Interviews, wie sie mit Christian Lindner geführt werden, wenn Christian Lindner ein Interview mit irgendwelchen Öffentlich-Rechtlichen führt, da, wo da in jeder Frage eigentlich schon Kritik mitschwingt, bin ich der Meinung.
Mhm.
Und bei Olaf Scholz sind die schon in der Regel um einiges wohlwollender. Aber trotzdem ist er mir auch in diesen Interviews immer sympathisch, also so sympathisch wie noch nie gewesen,
ja,
muss ich schon sagen.
Aber Krischi Lindner, was ich sagen muss, ich habe diesen heute Show-Ausschnitt so einer Startup-Messe, hast du das gesehen? Der Dude Lutz van der Horst oder der andere kommt zu ihm, halten ihm das Mic unter die Nase und er formuliert einen Satz, wo man sich denkt, Dicker, wie kann man so einen Satz freestylen? Er ist schon ein rhetorisch begabter Zeitgenosse.
Herr Lindner, hallo.
Herr van der Horst, grüße Sie.
Was ist denn in einem schlechteren Zustand, die deutsche Startup-Szene oder die FDP?
Beide sind Pioniere, die bereit sind, Wagnisse einzugehen, mit starken Nerven, um am Ende doch erfolgreich zu sein.
Das haben Sie schön formuliert.
Ja,
ja. Ich denke auch so. Aber es ist natürlich auch so dieser typische Lindner-Sprech, ne?
Mhm. Ja, das ist echt gut formuliert, muss man sagen. Aber ich finde auf jeden Fall, Olaf Scholz, diese Formulierung bei Friedrich Merz, ihn seinen Namen zu verändern, ich finde, das ist klar.
Bisschen Trump-Niveau.
Es ist Trump-Niveau. Es ist hin und also menscheln hin oder her, Emotionen zeigen hin oder her. Ich finde, da im der Umgang mit den politischen Gegnern, gerade wenn es nicht um die AfD geht, aber eigentlich generell mit allen Gegnern, muss das schon auf sachlicher Ebene passieren.
Ja, das stimmt. Man passt sich da dem Populismus und dieser Vereinfachung und so an.
Ja.
Bisschen.
Damit begibt man sich ja auch auf die Ebene von den Leuten.
Ja.
Und das sollte nicht so sein. Ist dann auch irgendwie eine unnötige Munition, die man für Friedrich Merz dann noch.
Und für die Bild-Zeitung auch, die natürlich auch sowas immer ein Riesenthema
ist. Ist sie groß drauf angesprungen?
Ja, klar. Entgleisung. Olaf Scholz Entgleisung war da.
Und ist es ein bisschen so. Also muss ich sagen, haben die einen validen Punkt, meiner Meinung nach.
Vielleicht, ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja mich mit dem Thema beschäftigt, dass man auch mal ab und zu was für sich exklusiv alleine haben möchte, ne? Und ich bin da drauf gekommen, weil der Baulich, ich weiß nicht, welcher von den beiden Baulich Brothers.
Ich glaube, es gibt drei sogar.
Welcher von den ganzen Baulich Brothers, die haben so bei YouTube Shorts, habe ich es glaube ich gesehen, das Louvre exklusiv für sich gemietet, ne, dass man auch mal die Zeit alleine hat mit der Mona Lisa zum Beispiel.
Ja, die Baulich sind so Unternehmenscoaches im genau, Internet.
Genau, so Coach-Content machen, die ziemlich unseriös wirkt das Ganze auf mich. Du bist ja großer Fan.
Von den Baulich?
Ja, du meinst du nicht mal, du hast sie im Interview gesehen und seitdem bist du eingestiegen oder sowas?
Ah, ja, stimmt. Ich habe mal auch ein Interview gesehen mit dem einen. Und der war eigentlich ganz sympathisch, muss ich sagen, auch wenn, aber deren Business ist, ja, kann ich nicht. Auf jeden Fall ihre Marketingstrategie ist ja auch so zu provozieren, dann irgendwelche teuren Uhren reinzuhalten und dann zu sagen, das willst du auch haben, dann bewirb dich hier.
Es ist so ein bisschen diese Comedy-Gruppe Type of
es ist schon
Content.
Es ist schon, vielleicht steckt mehr dahinter, sie sind ja, scheinen ja recht erfolgreich zu sein, auch langfristig, aber es ist auf jeden Fall stilistisch gefällt es mir auch nicht so sehr.
Genau, und sie haben halt auch gesagt, für 50.000 Euro kann man sich das Louvre exklusiv alleine mieten. Ich weiß nicht, wie lange, aber sie waren da und hatten wohl eine herrliche Zeit. Er mit seiner Freundin, einer von den Baulichs. Und dann habe ich gedacht, ja, sowas ist ja eigentlich ganz charmant.
Finde ich aber 50k finde ich
eigentlich schnabber, also, ne?
Würde ich mir jetzt nicht gönnen, erstmal, solange nicht das schwarze Dose-Sponsoring bei Fleisch und Glas, was platziert ist, aber ja. Hätte ich, ja,
finde
ich.
Weißt du, was ich dann nämlich davon inspiriert jetzt mal gemacht habe? Es ging ja jetzt wieder die TV-Rechte-Auktion für die Bundesliga, ging los, ne? Wo auch so die Diskussion war, die kriegt die Sportschau noch den Slot der Zusammenfassung um 18 Uhr oder geht das auch womöglich ans Pay-TV? Und da habe ich mir jetzt zumindest das Topspiel, Samstagabend, ne?
Ja.
Dass zumindest die anderen, so das Fußvolk kann sich ja die Konferenz anschauen nachmittags, aber zumindest das Topspiel Samstagabend, das habe ich mir jetzt privat gegönnt, die Rechte.
Das ist dein gutes Recht.
So.
Was hast du gezahlt?
Ja, das war jetzt für ein Paket bis 2028, habe ich mir das Topspiel geholt.
Mhm.
Und wir sind da bei einer knappen Milliarde für das Gesamtpaket. Aber das ist es mir dann auch mal wert. Ne, dass man sich auch mal was gönnt.
Und guck, wirst du dir jedes Spiel ansehen?
Ach, mal schauen, mal schauen. Ich werde dann mein Gerät haben, wo ich mir die Spiele dann anschauen kann. Gut, der Nachteil ist natürlich, bräuchte ja auch noch eine Kameracrew. Also man muss halt gucken, ob ich es überhaupt richtig wahrnehme, diese Rechte.
Oder ach, die Produktion musst du dann auch selber machen?
Ich denke mal, weil wenn ich die Rechte exklusiv hat, was bringt es denn Sky oder irgendjemanden da ihre Kameraleute hinzuschicken, ne? Oder macht das die DFL, filmen die das? Ich glaube nicht.
Weiß nicht, ob die Produktion dann von dem Sender gemacht wird oder von dem Streamer, weil das wird ja auch ins Ausland gesendet. Ob dann sozusagen ARD die Rechte bekommt, da die Kameras hinzustellen und dann, wenn das im Ausland gezeigt wird, die auch.
Nee, die haben alle die. Das läuft ja auch auf Sky und dann auf ARD, das sind ja die gleichen Kamerabilder.
Ja, eben. Deswegen glaube ich, das ist eher schon von der. Ja, von der Liga her.
Okay, kann sein. Ja, siehst du, dann ist ja umso einfacher für mich. Und dann lade ich ja auch mal ein paar Kumpels ein. Ne, ich will das ja nicht immer nur exklusiv für mich haben. Aber es ist für mich so ein bisschen mein persönlich, ganz persönlicher Baulich-Moment. Wenn ich dann Samstagabend hier sitze.
Ja, das finde ich schön, dass du dir das gegönnt hast.
Ja, gerade jetzt zu Weihnachten, man muss sich auch mal einfach was gönnen.
Das ist eigentlich, ist das ähnlich, wie wenn jetzt jemand sich ein Picasso zu Hause hinhängt, finde ich.
Mhm. Genau.
Außer jetzt vielleicht ein direkter Nachkomme von Pablo Picasso. Aber eigentlich ist es etwas, was genauso wie ein Fußballspiel der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden müsste.
Ja, das ist so. Oder wie? Meinst du? Ich finde, ich würde hier auch gerne den Picasso hängen haben und mir privat mein Bundesligaspiel anschauen. Das Louvre ist natürlich auch etwas, was idealerweise der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Auch während der Stunden, wo dann der Baulicht drin gewesen ist, weil Nachfrage ist ja da zu jeder Tag- und Nachtzeit. Ich habe noch eine Sache gelesen, was ich spannend fand. Paul Watson, du bist ja auch einer, der sich für Umwelt und Tier und Fauna und so weiter einsetzt.
Nee, gar nicht mehr.
Bist du raus mittlerweile?
Ja.
Dann wird es dich nicht interessieren, aber ich teile es trotzdem gerne mit der Zuhörerschaft. Paul Watson, der größte Walfanggegner überhaupt, damals in den 70ern bei Greenpeace, einer der ersten Greenpeace-Aktivisten gewesen. Dann war ihm Greenpeace nicht radikal genug, hat er sich mit denen zerstritten und dann diese Sea Shepherd, eigentlich die bekannteste große Anti-Walfang-Organisation, die sich dann auch um andere Themen im Sinne des Tierwohls einsetzt. Er wurde festgenommen auf Grönland aufgrund eines Gesuchs Japans, eines internationalen Haftbefehls, der von Japan aus gestellt wurde, weil er 2012 ein Walfangboot beschädigt hatte in Japan. Und es ist zu einem großen diplomatischen Eklat verkommen. Japan wollte dann die dänische Krone dazu zwingen, dass sie diesen Paul Watson ausliefern. Und Dänemark hat ihn am Ende nicht ausgeliefert. Er hat jetzt in Frankreich Asyl bekommen. ursprünglich ist er ein Kanadier und jetzt ist er frei nach mehreren Monaten Haft und ist jetzt in Frankreich. Finde ich spektakulär, dass es da immer noch, also dass Japan da so erpicht ist, irgendwelche Walfanggegner, die vor über 10 Jahren da mal ein Boot beschädigt haben, per internationalem Haftbefehl ausliefern zu lassen. Schon krass.
Ja, die japanische Justiz ist irgendwie mit der ist nicht zu spaßen. Da gibt es auch immer noch Todesstrafe, ne?
Ja, die sind sehr hartnäckig scheinbar, sehr hartnäckig. Aber der Walfang wird noch staatlich subventioniert in Japan, obwohl die Nachfrage gar nicht so gegeben ist, habe ich mich ein bisschen reingefuchst. Ich würde mich freuen, wenn die Jungs und Mädels da auch mal sagen würden, jetzt reicht's, wir beenden das ganze Spektakel.
Ja.
Wäre mein Tipp.
Ich habe ein kleines Quiz für dich vorbereitet.
Und danach geht's rein in den zweiten Teil des Jahresrückblicks.
Genau. Also, ich sag die Vornamen, du sagst die Nachnamen. Manche davon sind verwandt, manche sind nicht verwandt. Dead or alive.
Ja.
Let's go.
Du sagst also quasi zum Beispiel, okay, ich mache jetzt kein Beispiel, aber vielleicht ist es dabei.
Ralf und Michael.
Schumacher.
Michael und Peter.
Jackson.
Richtig. Jam und Eichhut.
Anhan.
James und Chris.
Bond.
Brown.
Ah, okay.
Brown.
Ah, Chris Brown. Ja, hätte ich nicht gewusst. Wer ist James Brown?
Ah, feel good.
Ah, okay. Stimmt.
Dwayne und Boris.
Johnson.
Robin und Robbie.
William. Robbie Williams. Wie heißt der? Williams heißt es, ja.
Ja.
Ryan Williams gibt's auch. Bester Scooterfahrer der Welt. Etliche X-Games Goldmedaillen.
Ryan Williams?
Ja.
Boris und Oscar.
Wer ist denn Boris Lafontaine? Gibt's Boris Lafontaine? Oscar Becker? Gibt's einen Oscar Becker? Also es ist entweder Becker oder Lafontaine, aber...
Das ist tatsächlich, sind die beiden Namen, durch die ich auf das Quiz überhaupt gekommen bin.
Ich sag Becker.
Pistorius.
Ah, fuck, stimmt. Oh, wie dumm, da hätte man ja drauf kommen müssen. Stimmt.
Catherine Zeta und Tommy Lee.
Jones.
Kenneth und Harald.
Glöckler.
Richtig.
Fast ich alle rein. Richtig. Louis und Lance.
Armstrong.
Yes.
Ja.
Geil, das ist nice. Gute Kategorie, originell gemacht, Martin.
Danke, es freut mich. Auch gut, ich hatte mir schon gedacht, es war nicht so allzu schwer. Boris und Oscar, schade, ja, obwohl du beide eigentlich sehr gut kennst.
Sehr gut kennst. Ich habe doch auch sonst, wenn es um Boris Pistorius ging, habe ich ja eigentlich immer die Oscar Pistorius Punchlines auch direkt parat gehabt, aber in dem Moment bin ich nicht drauf gekommen.
Die sind nicht verwandt, die beiden. Deutscher Verteidigungsminister Boris Pistorius und neuseeländischer oder australischer...
Südafrikanischer Paralympics-Athlet.
Fast, ich bin auf halber Strecke abgestürzt.
Ja.
Und er hat seine Freundin mal erschossen oder so, ne?
Genau, deswegen war er lange im Knast, mittlerweile ist er im Hausarrest bei seinem Onkel. Schöne Grüße an den Onkel.
An seinen Onkel Boris.
Pistorius, der ja mittlerweile Verteidigungsminister ist, wie man kennt, aber beide nicht verwandt.
Ja.
So ungefähr, oder?
Ungefähr.
Wollen wir rein in den Jahresrückblick?
Yes.
Wir haben ja euch versprochen, dass wir noch ausführlich zum Hochzeitstag von Mary und Frederik von Dänemark berichten. Das sparen wir uns für eine große Special-Folge auf.
Genau, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit heute, um alle unsere Fakten dazu hier darzulegen und unsere Meinung.
Im Juni war für Fleisch und Glashaus ein spezieller Monat, weil wir haben unseren größten TikTok-Chart-Erfolg verbucht. 400.000 Aufrufe oder so mittlerweile. Ganz Deutschland hat von dem Fleischer und Lars aus TikTok geredet. Und ja, du hast es auf deinem Balkon recorded. Wir hatten es hier ausführlich besprochen. Toller Content.
Der auch mich in einem sehr guten Licht dastehen lässt.
Bei dem Thema Balkonpflege vor allem.
Und in Sachen Interieur auch generell. Es ist einfach...
Bisschen Prahlerei natürlich.
Ja.
Auch fast schon ein bisschen Richtung Baulig-Content.
Viele haben mich gefragt, was ich an Miete zahle danach, wie ich das finanziere. Ja.
Durch Fleisch an Glashaus. Durch
Fleisch an Glashaus, genau.
Dann gab es die Europawahl, wo ich als Wahlhelfer aktiv war.
Machst du jetzt aber nicht nochmal bei der nächsten anstehenden Wahl? Was steht nochmal an?
Vielleicht, Hamburg und Bund. Mal schauen, ob ich das nochmal mache. Ich bin da meine Kontakte, bin ich bisher noch nicht durchgegangen.
Stehst du zur Verfügung?
Ich stehe zur Verfügung, meldet euch gerne bei mir oder ich melde mich proaktiv. Ja, da gab es einen Rechtsruck. Die Volt-Partei hat überraschend gut abgeschnitten, mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten am Ende eingezogen ins Europäische Parlament. Muss man sich mal reinfuchsen, was sie dann jetzt tatsächlich da machen. Ist ja auf jeden Fall schon ein spannendes Projekt, was sie da angehen.
Ja, Europapolitik ist halt echt nicht wirklich präsent, ne? Muss man sagen, in den Medien.
Jetzt. Ja, letztens habe ich gelesen, dass sie jetzt die Fluppen draußen verbieten wollen ab 2030 oder irgendwas. Da denke ich mir auch manchmal, Europa, überschätzt mal eure Rolle nicht. Es gibt so manche Sachen, die, wenn es so überregulatorisch wird, habe ich das Gefühl, dass die doch schon auf Landesebene besser aufgehoben sind als...
Bundesebene.
Bundesebene, ja. Genau, aber in unserem Fall Bundesebene, in anderen Fällen, weiß nicht, ob die sich auch als Bund verstehen.
Ja, ja,
wenn es jetzt die stimmt. Slowenien ist oder Luxemburg.
Stimmt. Ja, ja, ich weiß auch nicht, ob man jetzt Rauchen auf offener Straße verbieten muss. Aber neulich stand ich mal hinter der Ampel, also an der Ampel, und ich muss sagen, mich stört so Zigarettenrauch eigentlich nicht wirklich, aber es stand halt so eine Person vor mir, und ich stand halt wirklich komplett in seinem Rauchschwall, ne, von der Zigarette. Und das ist schon, also, was gibt ihm das Recht dazu, mich so voll zu rauchen?
Ja.
Ich mache jetzt nichts, was die anderen Personen in dieser Art und Weise beeinflusst, sag ich
mal. Aber man muss auch immer das ins Verhältnis stellen, wie stark beeinträchtigt einen das wirklich und macht es dann Sinn, da jetzt einen Aufstand zu starten deswegen.
Ja, ist ja kein Aufstand jetzt.
Ist es die Freiheit, die er sich rausnimmt, ist es mehr Vorteil für ihn als der Nachteil, den du dadurch hast?
Wahrscheinlich ist es sogar im Endeffekt noch viel mehr Nachteil für ihn.
Lose-lose meinst du, klassische Lose-lose.
Im Endeffekt, ja, ist es ja für ihn. Und es gibt jetzt ja auch Länder, die es geschafft haben, das Rauchen quasi komplett abzuschaffen.
Ja, man muss den Leuten auch teilweise noch die Möglichkeit lassen, für sich selber falsche Entscheidungen zu treffen. Sonst wird es auch langweilig. Es gibt
ja jetzt nicht wirklich einen Grund dafür, jemandem das Rauchen zu gestatten. Und es ist ja jetzt auch nicht nur eine individuelle Entscheidung, sag ich mal, weil es natürlich auch sich auf die Gesundheitssysteme auswirkt.
Ja, aber wieso alt sollen die Leute denn noch werden? Also, werden noch eh alle schon 100, obwohl hier überall geraucht wird. Und die Leute, die 100 werden, die haben den größten Teil ihres Lebens jeden Tag 2 Schachteln weggesmoked. So, und jetzt hören die Leute alle plötzlich auf zu rauchen, dann werden sie 120 oder was? Was ist das der Sinn der Sache? Dann sind wir wieder bei der Partei der schulmedizinischen Verjüngungsforschung angekommen, relativ schnell.
Ja. Ja, es ist, weil kann ich jetzt auch schwer einschätzen, ob es einfach nur so die Erhöhung des Alters ist, die reine, oder ob es dann halt dazu führt, dass man am Ende, wenn man raucht, quasi statistisch gesehen weniger medizinische Versorgung benötigt. Weißt du? Also, wenn man jetzt raucht und dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man am Ende seines Lebens 5 Jahre lang an irgendwelchen Maschinen hängt und ein Krankenhausbett beansprucht, was am Ende alle gemeinsam bezahlen.
Ja, Bro, aber ich meine, weiß ich nicht. Tony Hawk hat sich auch alle Rippen gebrochen, aber würdest du jetzt sagen, er hätte seinen 900 damals nicht stehen sollen. Oder Jan Schlappen, wie er sich die Lyon 25 runtergepfeffert hat. Oder Stevo damals, wie er mit seinem Angelhaken durch die Fresse sich ins Haifischbecken hat schmeißen lassen. Das ist, erhöht natürlich auch das Risiko, dass sie Krankenhausbetten belegen. Aber manchmal ist es auch gut, dass die Leute unsinnige und unvernünftige Sachen machen.
Ja, also ich trete jetzt auch nicht groß dafür ein, dass man jetzt Zigaretten unbedingt verbieten soll. Ich finde, bei E-Kippen, also bei Elfbar-Shit, ist ein bisschen was anderes.
Weil Umweltfaktor noch reinkickt.
Krass, Umweltverpestung noch, aber was bei Zigaretten natürlich auch ist, auch nur umweltschädlich im Endeffekt. Und aber also ich drehe da jetzt nicht wirklich für ein. Ich überlasse das Leuten auch. Mich stört das auch nicht, wenn Leute rauchen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund dafür, es nicht zu verbieten. Und es ist ja was anderes, als wenn jetzt jemand ein Extremsportler ist oder ein Entertainer, dann macht man das ja auch, ja, im Endeffekt macht man es, also dass Steve-O sich einen Angelhaken durch die Wange ballert, da hat jetzt am Endeffekt niemand wirklich was davon, also aber außer Unterhaltung halt.
Unterhaltung, das die Zuschauerschaft hat natürlich die was Zuschauerschaft, davon und sein Bankkonto auch am Ende.
Das hat nochmal, ist natürlich nochmal was anderes.
Ja, ja,
das oder stimmt. Sport, also.
Das hinkt komplett.
Sport, Profisportler Vergleich. Generell sind ja auch natürlich viel, benötigen viel intensivere medizinische Versorgung.
Ja, ja, das stimmt, war ein bisschen provokanter Take dazu.
Ja. Und die, aber ich habe es gar nicht mitbekommen, die Europa will das jetzt verbieten?
Rauchen? Ja, das war in den Medien zuletzt, dass sie draußen das verbieten wollen. Da gibt es irgendeinen Gesetzentwurf, aber ich weiß nicht, ob da schon abgestimmt wurde. Und auch ein langfristiger Plan, also so stufenweise das weiter einschränken mit einer Deadline auf 2040 oder so, glaube ich, wo es dann komplett draußen verboten sein soll und du kannst dann nur noch in deinen eigenen vier Wänden rauchen. Also.
Ja. So ein Take, wie jetzt zu sagen, die verbieten einem ja alles jetzt mittlerweile, man darf nicht mehr das und das. Das hat natürlich auch echt das Potenzial, sehr schlecht zu altern, wenn man sich anguckt, wie Leute damals reagiert haben darauf, dass man sich anschnallen soll im Auto. Oder dass man nicht mehr Alkohol, gibt's ja so Vox Pops, Straßenumfragen, wo Leute darauf reagieren, dass man jetzt nur noch hier Promille, eine begrenzte Promilleanzahl haben darf zum Autofahren. Große Empörung, wie soll das?
Aber bin ich immer noch empört?
Da bin ich. Ja, das merkt man. Das kann ich mir gut vorstellen.
Bei dem Thema, muss ich sagen. Da habe ich mich seitdem nicht erholt von dem Schock.
Ja.
Ja. Aber ich bin ja jetzt nicht der Meinung, jetzt wollen sie mir alles verbieten und wie kann man nur und so. Ich würde tendenziell sagen, manche Sachen, die einem jetzt keinen Vorteil verschaffen, wenn das auf Europaebene entschieden wird, wenn es zum Beispiel um Waffenlieferungen in die Ukraine geht oder Flüchtlingspolitik oder so, macht Sinn, dass man gemeinsame Deals macht und sagt, hier komm, wir packen das Thema gemeinsam an. Aber jetzt bei solchen Sachen würde ich denken, ist in den nationalen Parlamenten besser aufgehoben.
Ja, kann sein.
Dann gab es im Juli das große Ralf Schumacher-Outing mit seinem, wie heißt er denn noch?
Boyfriend.
Wie heißt denn sein Bub noch? Etienne, stimmt. Mensch. Die beiden. Und Carmen Geis hatte sich so gefreut und alles, ne? Es war wirklich geil, als das durch die Presse gegangen ist. Es hat mich riesig gefreut für den Ralf und seinen Etienne. Aber Cora wiederum hatte da ein bisschen mit zu knabbern. Ich hoffe, am Ende des Tages werden alle glücklich sein. Ralf, bin ich wirklich großer Supporter. Er ist ja auch als Experte mit dabei bei den Formel-1-Übertragungen. Ich schaue ja unheimlich gerne Formel-1-Rennen auf Sky. Und er ist ja der Experte, der da mit an Bord ist. Hat unglaubliches Fachwissen, sympathischer Kerl. Also ist alles tipptopp bei dem, muss ich sagen. Großer Unterstützer.
Und hat er dann auch Cora Schumacher damals in der Ehe quasi was vorgespielt?
Oder? Ja, das ist ihr Take. Ne? Sie sagt, jetzt fällt plötzlich das ganze Kartenhaus zusammen und er hat mich nie geliebt und alles ist scheiße. Ist jetzt ihr Take. Aber auf der anderen Seite habe ich gedacht, das sei schon seit ungefähr 20 Jahren ein offenes Geheimnis, dass er schwul ist.
Irgendwie wusste man das, ne? Habe ich mich auch gerade gefragt. Wieso weiß man, also wieso wussten wir beide davon, dass Ralf Schumacher schwul ist so und aber angeblich sonst war es ein Geheimnis, also wie kann das sein? Wir haben jetzt ja auch nicht die direkten Kontakte in die Formel 1.
Nee, eigentlich nicht, das stimmt. Aber dann fragt man sich doch, wenn es eh schon mehr oder weniger durchgesickert ist vor Jahrzehnten, ist das glaubwürdig, dass Cora das nicht wusste?
Na, bis jetzt mittlerweile wird sie es gewusst haben. Die Frage ist, ob sie es in der Ehe. Ich glaube, während der
N
Ehe war es ja noch kein
ja, nee,
Thema
doch,
in der
doch, glaub
Öffentlichkeit.
schon.
Glaubst
Sie hatte doch auch schon mit Materia damals
Ja, aber nicht während sie zusammen
rumgeschakert.
waren. Das war ja
Nicht?
nicht, die ist ja nicht mit Materia fremdgegangen.
Dachte ich.
Nee, ich glaube nicht.
Okay. Ich dachte, also es wirkte auf mich so ein bisschen Schein. Ich dachte damals schon Scheinehekonzept. Aber wir haben ja auch ein Kind zusammen. Vielleicht tue ich ihnen Unrecht, den beiden. Und vielleicht ist sie auch im Recht und ihr wurde die ganze Zeit was vorgegaukelt und dann wäre auch verständlich, dass jetzt ihr Herz gebrochen ist, ne? Man kann nur mutmaßen.
Ja, es gibt ja auch über einen weiteren Formel-1-Fahrer, habe ich dir auch schon mal erzählt, habe ich dasselbe Gerücht gehört. Und das, wo das auch so mir so als selbstverständlich quasi obgesagt wurde, so klar ist er schwul, so man weiß
Ja.
es. Und über Fußballer, einer fällt mir jetzt ein, noch ein.
Aber am Ende des Tages ist es ja auch völlig egal. Ich verstehe auch jetzt gerade habe ich es auch natürlich zu einer großen Story gemacht mit Ralf, aber ich finde allein, dass man das Outing noch so ein Ding ist, dass man sich outen, dass das so ein, also entweder wenn man sich nicht outet, dann ist es automatisch irgendeine Geheimhaltung mäßig und wenn man sich outet, ist es dann ein Riesending. Am Ende des Tages ist es doch völlig
Ja,
Wumpe.
das ist natürlich jetzt eine, sollte eigentlich so sein, aber solange es noch sowas wie Diskriminierung gibt, ja, muss es halt Vorreiter geben, die sich dann öffentlich outen und bei denen das dann sozusagen diesen ganzen öffentlichen Druck und die ganzen öffentlichen Reaktionen quasi abfedern, so ein bisschen.
Ja, okay, stimmt.
Für andere, die dann nachkommen.
Ja.
Ja, und siehst du ja daran, dass es noch kein, also stell dir vor, jetzt ein aktiver Fußballer würde sich outen. Das wäre, was für eine Riesen-Headline, das wäre
Ja,
wie.
aber warum wäre das, das ist halt das Ding, warum wäre das eine riesen Headline? Eigentlich ist es doch scheißegal. Soll er
Ja,
doch,
aber
also
es wäre jetzt halt der Erste.
ich. Ja,
Und
aber
das
der erste,
wäre.
die anderen outen sich ja auch nicht, dass sie hetero sind. Weißt du, es geht ja jetzt keiner hin und macht jetzt eine Pressekonferenz oder irgendwas und weißt du, das wäre dann ja genauso ein Outing, zu sagen, ich bin mit einer Frau zusammen. Ist ja.
Natürlich. Ja, also es wäre, wie wäre die, ist die Wunschvorstellung, so ist sie, so müsste es mal sein.
Ja.
Aber stell dir vor, jetzt outet sich einer und dann beim nächsten Spiel macht er irgendwas. Also ist ja nur der Fokus darauf, er hat sich geoutet jetzt, kurz sein erstes Spiel nach dem Outing, bla bla
Die erste gelbe Karte nach dem Outing oder
bla.
erster Einwurf nach dem Outing.
Genau. Solche Sachen, das ist halt scheiße, so wenn das dann fünfmal passiert, wenn das fünf Spieler machen, dann ist es irgendwann egal. Aber
Ja.
das muss halt erstmal passieren.
Stimmt, kurios, hat sich immer noch nie irgendein aktiver Spieler geoutet, ne?
Ja, aber ich kann es auch
Crazy shit.
verstehen, also kann man ja auch verstehen, so
Echt, wäre
warum.
das heutzutage bei Fans vielleicht teilweise, aber in der Öffentlichkeit, Medien und so, und auch Fans sind 95% wären positiv oder neutral.
Ja. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch ein gewisser Marketing-Move, blöd gesagt, es kann Marketing sein, aber das sind ja nun mal Personen, die sich auch influencermäßig vermarkten. Fußballspieler sind ja auch Werbegesichter, alles, und es hätte natürlich auch schon gewissen finanziellen Wert, einfach das zu machen, ne?
Ja,
Also,
vielleicht. Meinst du einfach so machen, obwohl man gar nicht schwul ist?
ja, also wenn man medienwirksam irgendwie auftreten will, dann wär's schon.
Ja, aber dann, das ist so ein bisschen, dann bist du aber auch schnell, wenn es dann alles rauskommt, hast du der Community aber einen Bärendienst erwiesen, ne? Hast du den
Das
Jill Oferim
will,
gemacht
ich habe jetzt
bisschen,
auch gar nicht gesagt, dass das jemand
ne?
einfach so behaupten soll. Ich sage
Du
nur,
empfiehlst den Leuten regelrecht
es
Fake-Outing.
macht es, du hast das Fake-Outing. Ich sage nur, und ich sage, es ist natürlich auch ein bisschen makaber, jetzt hat zu sagen, weil das eine Sache ist, dass unter Diskriminierung und so, die Menschen wahrscheinlich auch, und an diesem, dass es so ein No-Go-Thema ist, worunter die Leute sicherlich auch leiden. Aber umso, Es macht es nur noch skurriler, dass es heutzutage wirklich noch niemanden gab, der das öffentlich gemacht hat.
Ja, sehr skurril
Und ja, unnötig auch.
ja wir sind schon weit vorne in der Zeit, wir haben original ein Fact, nee, ein bisschen mehr. Shirin David hat Bauchbeine Po released im Juli, Song des Jahres für mich, überragender Track, Shoutout geht raus an Shirin David, deutschsprachig zumindest das Beste, was dieses Jahr gekommen ist. Oder wie siehst du das?
Boah, ich habe jetzt keinen.
Kein
Was habe
besserer, der
ich
dir einfällt.
für Song des Jahres? Hat nicht Alligator sein Album dieses Jahr gemacht?
Ja, der hat das gemacht.
Dann ist auch, finde ich, auf jeden Fall. Also es gibt einige, die ich besser finde als
Paula
Bauchbeine
Hartmann
Po, muss
Platte
ich sagen.
war stark.
Ich finde Alligator.
Ja, der Song mit dem Limp Bizkit Dude war gut.
Nee, also fand ich auch ganz gut, aber wahrscheinlich ist mein Song des Jahres Alligator und Tarek KIZ. Ich bin
Holland, Amsterdam,
immer. Lieber, nee, das war
Niederlande.
ein Tour und Tarek
Ah
KIZ,
ja.
auch sehr starker Song.
Tour-Album auch sehr
Tour
gut.
und auch viel besser als Bauchbeine Po am
Bauchbeine Po,
Amsterdam.
absoluter Banger. Absoluter Banger. Man muss auch mal schauen. Du bist von Tag 1 schon da immer Kritiker gewesen bei Shirin.
Ja.
Aus Hamburg-Bramfeld, Digga. Steh doch mal zu deinem Viertel.
Sie macht ein gutes Produkt, macht sie, sag ich mal. Ja. Wie heißt denn von Tarek? Du hast mir die ganze Zeit reingequatscht, während ich hier meinen Song des
Ja.
Jahres sagen will. Aber ich komme wie Partner in Crime, Tarek
Hm,
KIZ und
stimmt, ja,
Alligator.
guter Track.
Sehr starker
Mauli
Song.
Platte auch wie immer überragend
Ach
gewesen.
ja. Wie heißt es? Vier.
Unsichtbar heißt
Unsichtbar, die
die
Single.
Single. Auch
Ja.
ansonsten sehr gute Platte. Wir sind im August. Da gab es die Olympischen Spiele. Shoutout an die Sprinterin aus St. Lucia, die den erste Goldmedaille für ihr Land gewonnen hat auf den 100 Metern. Wie hieß sie denn nochmal? Julian Alfred wins Gold. Überragende Leistung, erste Goldmedaille in der Geschichte des Landes. Das war mein großes Highlight. Leider Kishane Thompson aus Jamaika ohne Goldene nach Hause gegangen. Aber macht nichts. Ansonsten überragendes Event von Paris. Super organisiert. Eröffnungsfeier,
Super
Riesenspektakel.
organisiert.
Wirklich, weil ich habe selten, das ist die beste Olympiade aller Zeiten, ist mein Take, gab vorher nie was Vergleichbares und wird auch sehr lange nicht zu schlagen sein.
Ja, ich glaube auch. Also, das waren schon krasse Bilder, die da erzeugt wurden.
Ja, jede Wettkampfstätte komplett on fleek mit spektakulärem Panorama und geile Wettkämpfe. Es war alles, hat einfach alles gepasst. 10 von 10 Olympiade.
Alles klar, wir haben nicht so viel geschafft, jahresrückblickmäßig, diese Folge, aber wir haben ja noch eine Folge dieses Jahr und die letzten Monate lassen wir dann nächste Woche Revue passieren beim
Jo.
Weihnachtspodcast Nummer 1.
Also bleibt dran und fröhliches Weihnachtsfest euch allen.
Tschüss.
Tschüss.
Fleischer und Glashaus haben Weihnachten gerettet. Alle hören diesen Podcast bei der feierlichen Messe. Fleischer und Glashaus, ja, wir sind euer Weihnachtsmann und wir geben allen Hatern ein Punch. Fleischer und Glashaus haben Weihnachten gerettet. Alle hören diesen Podcast bei der feierlichen Messe. Fleischer